Deutschlandfunk, Marktplatz.
Und dazu begrüßt sie Britta Fecke. Herzlich willkommen. Die nächste Hitzewelle wird kommen, die nächste Strompreiserhöhung auch. Und diese Aussichten machen die energetische Sanierung der Gebäude attraktiver, auch für Wohneigentümergemeinschaften, kurz WEG. Dabei zahlt sich so eine Sanierung mehrfach aus. Die Energiekosten werden gesenkt, gleichzeitig steigt der Gebäudewert und die Eigentümergemeinschaft unterstützt auch noch den Klimaschutz. Allerdings muss die WEG entscheiden, was überhaupt saniert werden soll. Werden Fenster und Türen getauscht, das Dach gedämmt oder auch die Fassade? Und welche baulichen Veränderungen zieht das nach sich? Fragen, über die sich die Eigentümerinnen verständigen müssen. Welche Sanierungsmaßnahmen sinnvoll sind, wie sie beschlossen und umgesetzt werden, was sie kosten und welche Maßnahmen staatlich gefördert werden, darüber sprechen wir heute Vormittag. Und deshalb sind bei mir im Studio Sandra von Möller, Rechtsanwältin und Vorständin von Wohnen im Eigentum, einem bundesweiten Verbraucherschutzverband privater Immobilieneigentümer, und Christian Handwerk, Referent für energetisches Bauen und Bauphysik bei der Verbraucherzentrale NRW. Wenn Sie Fragen haben oder Anregungen rund um dieses Thema, dann rufen Sie uns gerne an 00800 44 64 44 64 ist die Nummer, oder Sie senden eine E-Mail an marktplatz@deutschlandfunk.de. Frau von Möller, nur dass wir mal am Anfang der Sendung einen Überblick bekommen. Wie viele Gebäude im Bestand sind denn eigentlich in Deutschland noch sanierungsbedürftig, energetisch sanierungsbedürftig?
Es gibt keine genauen Zahlen dazu, aber man kann sagen, es sind sehr, sehr viele. Und ganz besonders wenig saniert sind bisher die Gebäude, die als Wohnungseigentümergemeinschaft organisiert sind. Was natürlich daran liegt, dass viele verschiedene Menschen mit ganz unterschiedlichen Interessen eine Übereinstimmung finden müssen, Beschlüsse fassen müssen. Und oftmals ist das Ergebnis, dass eben nichts saniert wird. Deswegen ist der Bedarf enorm.
Herr Handwerk, Sie nicken schon so wissend.
Ja, ich weiß es auch nicht, wie die genaue Zahl aussieht, weil es einfach keine verlässliche Angabe dazu gibt. Klar ist aber, dass die Statistiken sagen, dass die Wohngebäude in Deutschland energetisch schlecht sind und viel getan werden müsste, aber wenig getan wird, wie Frau von Möller gerade schon sagt. Die sogenannte Sanierungsquote sagt etwas über das Engagement der Sanierung aus. Die ist zu niedrig und in den Wohnungseigentümergemeinschaften sogar noch niedriger als im Schnitt.
Frau von Möller, Sie haben es ja gerade schon angedeutet, in so einer Gemeinschaft ist es besonders schwierig, sich auf einen Nenner zu einigen. Was würden Sie sagen aus Ihrer Erfahrung als Vorständin? Was sind so die besonderen Knackpunkte oder woran scheitern Wohneigentümergemeinschaften besonders oft?
Also das eine Problem ist, dass man sich einmal im Jahr bei der Eigentümerversammlung trifft und dann die Entscheidung treffen muss, die Beschlüsse fassen muss. Das heißt, man ist im Grunde genommen sehr, sehr langsam. Wenn ein Punkt noch nicht auf der Tagesordnung ist zum Thema energetische Sanierung, muss man im Grunde genommen wieder ein Jahr lang warten, bis das überhaupt auf die Tagesordnung kommt. Meistens steht am Anfang ja, dass man einen Energieberater beauftragt, mit dem man dann überhaupt mal die Situation des Gebäudes aufnimmt. Aber ich weiß aus eigener Erfahrung, dass es häufig schon nicht zu der Beauftragung des Energieberaters kommt. Und das zweite Problem ist, dass in einer Wohnungseigentümergemeinschaft meistens sehr heterogene Eigentümer zusammenkommen. Das betrifft im Grunde genommen alle Punkte. Manche sind schon relativ alter fortgeschritten und haben vielleicht auch kein Interesse mehr, Geld für eine Sanierung auszugeben. Dann haben sie sehr junge Eigentümer. Sie haben Eigentümer, die vermieten. Sie haben Eigentümer, die selber nutzen. Die haben meistens das größte Interesse daran, dass was passiert in dem Haus, weil sie auch unmittelbar davon profitieren und auch ihr Gebäude besonders gut kennen. Jemand, der vermietet, ist vielleicht mehr daran interessiert, einfach auch eine gute Quote es hört sich so negativ an Profit zu erzielen, was ja mit einer Eigentumswohnung gar nicht so einfach ist, weil sie haben gedeckelte Mieten und sie haben natürlich auch immer die Kosten für eine Hausverwaltung. So, aber diese Heterogenität, die führt dazu, dass man nur sehr schwer dazu kommt, dass man dann Beschlüsse fasst. Es geht eigentlich nur dann, wenn man einen Verwalter hat, der sehr engagiert ist, der die Wohnungseigentümergemeinschaft auch motiviert, dass energetisch saniert wird. Oder sie haben Eigentümer, die sehr engagiert sind. Das sind dann oft auch die Beiräte, die dann wiederum in Gesprächen versuchen, mit den anderen Eigentümern vielleicht schon im Vorfeld der Eigentümerversammlung dazu zu kommen, dass man einen Konsens hat, was gemacht werden muss. Ich glaube, das ist eigentlich die einzige Möglichkeit, dass das funktioniert. Und dafür wiederum braucht es unglaublich viel Aufklärung. Man hat mittlerweile, und das ist schön, in der Politik auch die Wohnungseigentümergemeinschaften entdeckt. Es passiert im Moment viel. Die Deutsche Energieagentur macht viel. Wir als Verband machen viel. Aber es gibt eben sehr viele Eigentümer, die noch nicht erreicht werden über die Vorgänge, über die Förderung. Und all das ist natürlich wichtig.
Mhm. Sie haben das gerade angesprochen. Man kann ja einen Energieberater hinzuziehen, aber nicht mal das passiert. Herr Handwerk, wie finde ich denn den richtigen Energieberater oder wo finde ich den?
Aus unserer Sicht ist es so, dass das Wichtigste bei einer Energieberatung die Unabhängigkeit ist. Eine unabhängige Person sollten Sie ausfindig machen, die Sie energetisch zu Ihrem Gebäude berät. Es gibt im Internet verschiedene Listen von EnergieberaterInnen, zum Beispiel beim Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle, BAFA, gibt es eine Effizienzexpertenliste. Diese Effizienzexpertenliste dient nicht nur dazu, jemanden zu finden, der mir den Förderantrag ausfüllt, das dürfen diese Personen auch, sondern dort finden Sie halt auch Fachleute, die Ihnen eine Energieberatung anbieten. Und nicht zuletzt ist natürlich unsere Energieberatung auch unabhängig und auch an die Verbraucherzentrale NRW können Sie sich gerne wenden, wenn Sie wissen wollen, was Sie mit Ihrem Gebäude energetisch am besten tun können.
Der macht einen Vororttermin und schaut sich dann vom Dach bis zum Keller alles an, oder wie muss ich mir das vorstellen?
Bei uns ist es so, dass wir die Eigentümergemeinschaft erstmal zusammenrufen und ihr erläutern, wie der energetische Zustand des Gebäudes ist. Und dann können Sie zwei verschiedene Optionen wählen, je nachdem, wo Sie Ihren Schwerpunkt bei Ihrem Gebäude setzen wollen. Andere Energieberater werden wahrscheinlich ähnlich vorgehen, sich das Gebäude zuerst anschauen und dann mit der versammelten Eigentümergemeinschaft durchsprechen, welche Maßnahmen sinnvoll sind und wie das Kosten-Nutzen-Verhältnis dann aussehen könnte.
Wie erkenne ich denn überhaupt den Sanierungsbedarf, wenn ich irgendwo wohne? Wie merke ich, dass die Fenster, die Türen, irgendwas anderes nicht mehr so auf dem allerneuesten Stand ist?
Also zum einen merkt man es natürlich an den Energiekosten, die vielleicht hoch sind, wenn man nur eine Einfachverglasung hat. Aber ich denke auch, jeder ist ja eigentlich soweit auch informiert, dass man weiß, was heute Stand der Technik ist. Das denke ich jedenfalls.
Ich finde gerade bei diesen sehr, sehr extrem heißen Tagen und am Ende auch Nächten Ende Juni, die ja dazu geführt haben, dass wirklich sehr viel überhitzt war. Das ist ja auch ein Hinweis darauf, dass die Dämmung wahrscheinlich nicht so optimal ist. Kann man sagen, dass was eine gute Wärmedämmung ist, dass die auch gleichzeitig ein guter Hitzeschutz ist? Geht das Hand in Hand, Herr Handwerk?
Im Dachgeschoss kann man das auf jeden Fall sagen. Im Dachgeschoss hat die Dämmung einen ganz erheblichen Einfluss auf das Sommerklima. Und deswegen sollten heutzutage bei Sanierungen auch jeweils der Sommerfall mitbedacht werden in der Planung. Und das bedeutet, im Dachgeschoss normalerweise tatsächlich ein wenig dicker zu dämmen, als es eigentlich für die Heizkosteneinsparung im Winter notwendig ist. Bei der Fassadendämmung ist dieser Effekt auch da, dass sie vor Hitze schützt, der ist aber tatsächlich nicht ganz so stark. Da würde man nur aufgrund des Sommerfalls vielleicht nicht zu einer Dämmung greifen.
Mhm. Ihr Verband, Frau von Möller, hat vor kurzem noch so einen Handzettel rausgegeben, was man im Notfall sehr schnell machen kann, um sich vor der Hitze zu schützen. Das eine waren so einfache Sachen wie Markisen, und man denkt, naja, da kann man ja schnell nochmal zugreifen, also einfach die Sonne schon von vornherein abhalten vom Gebäude. Aber auch eine Markise ist eine bauliche Veränderung, ne? Die kann ich nicht mal eben schnell von meinem Balkon spannen.
Genau, das ist so ein bisschen das Problem. Ich brauche auch, wenn ich eine fest installierte Markise anbringe, genauso wie wenn ich eine Außenjalousie anbringe, die ja auch schon wirklich einen gewissen Hitzeschutz geben kann. Dafür brauche ich einen Beschluss der Wohnungseigentümergemeinschaft. Das heißt, im Grunde genommen muss ich fast wieder ein Jahr warten, muss es auf die Tagesordnung bringen. Dann brauche ich eine einfache Mehrheit dafür. Und man hat keinen Anspruch darauf, dass man eine Zustimmung bekommt. Es ist eben keine privilegierte Maßnahme, wie das bei anderen Dingen ist, zum Beispiel Themen rund um den Diebstahlschutz, das ist eine privilegierte Maßnahme oder Barrierefreiheit oder auch das Balkonkraftwerk. Aber diese Hitzeschutzmaßnahmen sind keine privilegierte Maßnahme. Das heißt, ich bin schon davon abhängig, dass die Mehrheit zustimmt. Das Einzige, was sie nicht machen darf, ist willkürlich mir das versagen. Wenn also dem Nachbarn schon eine Markise gewährt worden ist, dann muss mir auch eine Markise gewährt werden. Was die Wohnungseigentümergemeinschaft immer machen kann, ist, dass sie bestimmte Vorgaben gibt. Also im Grunde genommen könnte die Wohnungseigentümergemeinschaft sagen, Markise ja, aber die müssen alle grün sein. So, also deswegen bin ich eben nicht so sehr frei. Ich kann spontan letzten Endes nur einen Sonnenschirm aufstellen oder ich kann innen in der Wohnung versuchen, mich über einen Vorhang zu schützen. Aber schon wenn ich eine Markise innen anbringe oder wenn ich innen eine Jalousie anbringe und ich muss den Fensterrahmen dafür anbohren, der ist ja Gemeinschaftseigentum, schon dafür brauche ich einen Beschluss.
Mhm. Wenn jetzt, Sie sagten ja, das Problem ist, dass es nur einmal im Jahr diese Eigentümerversammlung gibt, wenn aber ein anderes Problem akut wird, gibt es die Möglichkeit, über den Verwalter irgendwelche Beschlüsse zur Abstimmung zu stellen oder muss man immer auf diese Versammlung warten?
Also man kann natürlich noch eine zusätzliche Eigentümerversammlung einberufen lassen. Mhm. Das wird sich der Verwalter in aller Reihe auch bezahlen lassen. Ja, es gibt auch die Möglichkeit von Umlaufbeschlüssen. Bei Umlaufbeschlüssen habe ich aber das Problem, dass ich eine Allstimmigkeit brauche, dass in aller Regel alle zustimmen müssen.
Ah. Und Umlauf heißt, das würde auch per E-Mail oder Brief funktionieren.
Mhm. Ja. Vielleicht noch ergänzend dazu, wenn es eine kleine Wohnungseigentümergemeinschaft ist, und man spricht sich untereinander ab, weil die Eigentümer vielleicht alle selbstnutzend sind, dann kann man natürlich solche Themen ganz einfach lösen. Problematisch ist es bei sehr großen Wohnungseigentümergemeinschaften.
Das heißt also, wenn wir jetzt nur zu viert sind, alle wollen plötzlich eine Klimaanlage installieren und alle vier sind sich einig, dann kann man das machen und muss da jetzt nicht irgendwie bis zur nächsten Eigentümergemeinschaft-Versammlung, meine ich, warten.
Genau, man kann sich absprechen und kann überlegen, ob man vielleicht einen Umlaufbeschluss dann beschließt. Also wichtig ist schon immer, dass es diese Beschlüsse gibt. Da würde ich mich dran halten, damit es nachher nicht doch von einem, der sich nachher überlegt, ich will es eigentlich doch nicht, angefochten wird. Aber es ist eben einfacher, pragmatischer umzusetzen.
Da ja die nächste Hitzewelle vor der Tür steht, bleibe ich noch mal ganz kurz bei dem Thema. Markisen ist das eine. Wie kann ich mich gut schnell schützen und wie kann ich mich langfristig mit einer energetischen Sanierung schützen, Herr Handwerk?
Wir hatten das richtige Thema schon angesprochen. Die Fenster sind ganz entscheidend beim Hitzeschutz in den Wohnungen natürlich. Wenn ich den Sonnenschutz, der außen natürlich am wirksamsten ist, nicht unbedingt anbringen kann aus den genannten Gründen, dann ist es trotzdem so, dass ein Sonnenschutz auf der Innenseite, ganz einfache Modelle kann ich auch im Baumarkt kaufen, auch wirksam ist. Ich sollte dann darauf achten, dass bestenfalls der innenliegende Sonnenschutz auf der Oberfläche reflektierend ist, also so ein metallisches Modell, dann hilft das auch durchaus bei der Hitze weiter. Ne? Und ein zweiter Punkt beim Hitzeschutz ist auch das richtige Verhalten in der Wohnung, sprich Lüftungsverhalten. Theoretisch ist es so, das ist auch naheliegend, dass man in der Nacht, wenn es kühler ist, im Außenbereich die Fenster aufreißen sollte und durchlüften sollte, um dann tagsüber die Fenster den ganzen Tag zu schließen. Das hilft schon ganz enorm. Man mag das nicht glauben, aber die meisten Menschen machen das halt nicht, weil ein offenes Fenster am Tag auch eine frische Brise hereinbringt, die dann den Körper kühlt, weil man halt schwitzt. Aber die Hitze wird halt in die Wohnung hereingetragen. Besser wäre es, tagsüber die Fenster zu schließen und sich einen Ventilator in die Wohnung zu stellen, um die frische Brise zu gewährleisten, der relativ wenig Strom braucht. Das sind so kleine Verhaltenstipps, die schon enorm weiterhelfen und die viele Menschen aus nachvollziehbaren Gründen halt so nicht konsequent durchziehen bei so einer Hitzewelle. Mhm. Und erst wenn nichts mehr hilft, der klassischen Maßnahmen, sollte man dann als letzten Schritt die Klimaanlage in Erwägung ziehen, weil die natürlich auch ziemlich laut und ziemlich kostenintensiv ist. Das darf man ja auch nicht vergessen.
Mhm. Wenn es jetzt Richtung energetische Sanierung geht, bleiben wir mal bei den Fenstern. Ist dann die Dreifachverglasung das Nonplusultra gegen Hitze und auch gegen das Entweichen der Wärme im Winter? Oder was würden Sie da empfehlen?
Also grundsätzlich ist die Dreifachverglasung heutzutage eigentlich Standard. Mhm. Die kriegt man zu fast dem gleichen Preis wie eine Doppelverglasung. Da sind eher andere Faktoren entscheidend, wie das Gewicht oder so. Und automatisch ist eine Dreifachverglasung kein besserer Sonnenschutz, sondern es kommt immer darauf an, wie das Fenster oder die Verglasung gebaut ist. Es gibt ja Sonnenschutzverglasungen. Und so eine Verglasung müsste dann halt eine spezielle Sonnenschutzverglasung sein, damit sie auch wirksam ist. Und dann hilft sie schon so ein bisschen gegen die Hitze, ne? Man darf aber nicht glauben, dass man damit die Probleme bereits erschlagen hat. Der Sonnenschutz, besonders der außenliegende, ist dann schon auch ein bisschen besser tatsächlich.
Der außenliegende Sonnenschutz wären dann die Rollläden, die Bäume vor dem Gebäude, die grüne Fassade oder was
meinen Sie? Von der Markise haben wir eben gesprochen. Mhm. Rollläden kann das sein, mhm, und solche Dinge, genau.
Ja, jetzt ist es aber auch so, wenn ich merke, oder ich beziehe eine neue Wohnung, eine neue Eigentumswohnung in der WEG und merke, dass ich wirklich alte Fenster habe, wo sich sogar Kondenswasser bildet, dann kann ich aber nicht einfach wild drauf lostauschen. Ne? Da ist wieder das Problem mit dem Gemeinschaftseigentum und der Teilungserklärung. Habe ich das richtig im Kopf, Frau von Möller?
Genau, Fenster gehören immer zum Gemeinschaftseigentum. Das kann ich auch nicht anders beschließen sozusagen. Und deswegen kann ich nicht einfach meine Fenster austauschen, sondern ich brauche auch dafür einen Beschluss der Gemeinschaft.
Mm. Mit Türen verhält sich das wahrscheinlich ähnlich?
Genau, also die Wohnungstür ist Gemeinschaftseigentum. Mhm. Jetzt die innenliegende Tür vom Wohnzimmer ins Esszimmer, klar, die natürlich nicht. Mhm. Die kann ich aushängen, wenn ich möchte. Aber das bringt mir natürlich nichts zum Thema Hitzeschutz. Vielleicht auch noch, was ich ja auch machen kann, ich kann meine Fenster bekleben mit so einer Sonnenschutzfolie. Aber wenn das nach außen hin eine optische Veränderung ist, mhm, dann brauche ich auch dafür einen Beschluss.
Meine Güte, es ist kompliziert. Gehen wir noch mal ganz kurz auf diese mehrfach verglasten neuen Fenster. Was muss ich beachten, wenn ich diese neuen Fenster in ein älteres Gebäude bringe? Aus den 60er Jahren, ja, relativ einfach gebaut. Mhm. Gibt es da Probleme?
In den seltensten Fällen, würde ich sagen. Es gibt diese Faustregel, dass die Fenster energetisch schlechter sein müssen als die Wände, damit sich das Tauwasser im Zweifelsfall am Fenster niederschlägt und nicht in die Wand einziehen kann, wo man es nicht sieht.
Und dann Schimmel.
Genau. Das ist aber maßlos übertrieben. Das Tauwasser entsteht auch so an den Wänden. Es entsteht nur weniger Tauwasser, was in die Wände einziehen kann, wenn ich ein schlechtes Fenster habe, wo schon ein Großteil des Tauwassers ausfällt. Ist aber im restlichen Raum die Luftfeuchtigkeit nicht gleich null, sondern die Wände ziehen trotzdem Feuchtigkeit. Also ist der Unterschied nur relativ klein. Ne? Deswegen ist mit dieser Daumenregel nicht alles erschlagen. Und umgekehrt ist es dann halt auch so, dass man durchaus in so ein altes Gebäude, was vielleicht nicht gedämmt ist, ein relativ gutes Fenster einbauen kann, aus diesem Grund. Mhm. Ein größeres Problem bei dem Austausch der Fenster gegen eine moderne Variante ist tatsächlich das Lüften. In vielen Fällen ist es bei alten Fenstern so, dass sie von alleine lüften, mhm, weil sie halt undicht sind und es durch die Fenster zieht. Mhm. Und dann bekomme ich im Raum keine Schimmelprobleme und habe genügend Frischluft und so weiter. Und jetzt baue ich ein modernes Fenster ein, habe aber mein Nutzerverhalten wie ich es kenne, nicht geändert. Dann habe ich Probleme mit der Raumluft und kann im Innenbereich durchaus da Feuchtigkeitsprobleme bekommen, weil zu wenig gelüftet wird. Da muss ich mir dann halt Gedanken machen, dass ich das Fenster häufiger öffne oder andere Möglichkeiten dafür in Betracht ziehe.
Also eigentlich braucht es dann nur eine Verhaltensveränderung, aber nicht automatisch auch noch eine Dämmung der gesamten Gebäudehülle, wie es eine Zeit lang mal hin und wieder hieß. Ich habe es zumindest irgendwo gelesen, dass wenn energetisch bessere Fenster im Gebäude sind, muss auch automatisch entweder die Dämmung der Fassade dazu passen oder es muss nachgedämmt werden. Das würden Sie sagen, stimmt so nicht?
Das stimmt so nicht. Es ist noch sicherer bauphysikalisch fürs Innenraumklima. Aber der Effekt ist halt verhältnismäßig klein und das Lüftungsverhalten ist deutlich wichtiger.
Mhm. Ich habe bei der Recherche für diese Sendung sehr viel über U- und G-Werte gelesen. Können Sie uns da mal ganz kurz was zu sagen?
Ja, kann ich Ihnen, dazu kann ich Ihnen was sagen. Der U-Wert beschreibt, wie viel Wärme durch so ein Fenster durchgeht. Mhm. Ja, kann man sagen. Also je kleiner der U-Wert ist, desto besser ist das Fenster energetisch. Und der G-Wert beschreibt, wie viel Energie insgesamt durch das Fenster durchgeht. Das ist dann nicht nur Wärme, sondern auch Licht und andere Infrarotstrahlung. Und entsprechend ist der G-Wert entscheidend beim Sonnenschutz.
Ah, können Sie mal Zahlen nennen? Was ist ein guter G-Wert und was ist ein guter U-Wert, wenn ich mir neue Fenster anschaffen möchte?
Wenn wir jetzt beim Hitzeschutz bleiben, ist ein guter G-Wert vielleicht so 0,35.
Mhm.
Das ist eine Sonnenschutzverglasung. Mhm. Wenn ich eine übliche Verglasung wähle, dann haben Fenster heute standardmäßig so einen G-Wert von 0,6 oder ein bisschen niedriger.
Ne? Das ist dann auch eine gute Wärmedämmung?
Nee, die Wärmedämmung definiert sich dann wieder über den U-Wert.
Aha.
Das ist ein bisschen komplizierter. Ein guter U-Wert heutzutage, ja, 0,8 ist ein sehr guter U-Wert. Und 1,0 ist heutzutage fast schon der Standard. Ne? Mhm. Wenn ich heute Fenster kaufe, dann bekomme ich schon nichts anderes vom Lieferanten als eine Wärmeschutzverglasung. Also ja, 0,8 ist sehr gut, 0,9 ist ordentlich. Und
zusammenfassend kann man eigentlich sagen, ich kann mit Fenstern die Hitze draußen halten und auch die Wärme im Winter drin. Also das geht Hand in Hand.
Das geht Hand in Hand bei üblichen Klimaverhältnissen, sage ich mal, wenn es im Sommer halt auch mal ein paar Tage warm wird.
Mhm.
Jetzt haben wir ja vor 10 Tagen diese wirklich extreme Hitzewelle erlebt. Und da helfen die einfachen Tipps von der Verbraucherzentrale dann irgendwann auch nicht mehr weiter, wenn es wirklich tagelang so heiß ist und vor allen Dingen auch nachts heiß bleibt. Ist man dann irgendwann mit seinem Latein am Ende mit den einfachen Maßnahmen.
Mhm.
In den allermeisten Fällen hilft's, aber in Extremfällen dann vielleicht auch nicht mehr.
Ja. Wir haben uns gerade unterhalten über die Möglichkeit der Dämmung. Herr Handwerk, spielt eigentlich das Dämmmaterial eine Rolle? Muss ich da auf irgendwas achten?
Es kann eine Rolle spielen. Wichtiger ist, wenn wir jetzt über die Fassadendämmung sprechen, aber dass wirklich zur Tat geschritten wird. Ne? Oft ist die Hürde relativ groß, bis man dann sich wirklich mal dazu entschlossen hat, die Fassade zu dämmen. Und wenn es dann losgehen soll, kann man immer noch gemeinsam mit den Planern oder Energieberatern entsprechend der Bedürfnisse, die man hat, das richtige Material auswählen. Es kommt dann halt so ein bisschen drauf an. Manche VerbraucherInnen möchten besonders ökologischen Baustoff nehmen, dann nimmt man vielleicht einen Dämmstoff aus natürlichem Material. Es gibt VerbraucherInnen, die besonders auf den günstigsten Preis achten, dann nimmt man vielleicht das häufigste Material, das EPS, auch Styropor genannt. Und dann gibt es Fälle, in denen man mit einer Fassadendämmung vielleicht auch gleichzeitig den Schallschutz der Fassade verbessern kann an einer lauten Straße. Dann nimmt man weiches Material wie Steinwolle oder so, die gleichzeitig auch noch bei besonderen Brandschutzanforderungen Vorteile bietet. Und so gibt es für die individuellen Bedürfnisse über die Energieeinsparung hinaus für jeden Fall eigentlich den richtigen Dämmstoff, den man nehmen kann.
Muss ich mir neben der Fassade auch noch anschauen, wie das Dach und der Keller gedämmt sind?
Nein, das müssten Sie eigentlich nicht. Wir sprechen sowieso mit den VerbraucherInnen beim Thema energetische Sanierung immer darüber, dass so eine Gebäudesanierung in Einzelschritten gedacht werden soll.
Mhm.
Ne? Es gibt ja viele verschiedene Maßnahmen. Wenn ich jetzt ein komplett unsaniertes Gebäude im Hinterkopf habe, dann gibt es ja viele verschiedene Möglichkeiten, mit denen ich das Gebäude verbessern kann. Das Schreckgespenst Sanierung wird immer so gezeichnet, dass ich das gesamte Haus komplett durchsanieren muss und dann vielleicht bei einem hohen sechsstelligen Betrag lande. Das ist ja gar nicht der Fall. Ich suche mir am besten die sinnvollste Maßnahme als erste aus und schaue, dass ich die umsetze. Ne? Und so gehe ich Schritt für Schritt vor. Und dann ist eine Verbesserung durchaus auch machbar bei vielen Gebäuden.
Wie sieht denn so ein Sanierungsfahrplan aus?
Der Sanierungsfahrplan, auch individueller Sanierungsfahrplan genannt, ist nochmal was ganz Besonderes in dem Zusammenhang. Und zwar wird er von einem speziell dazu zertifizierten Person erstellt, die alle möglichen Sanierungsschritte an einem Gebäude bewertet hinsichtlich ihrer Kosten und ihrem Nutzen.
Mhm.
Ne? Und stellt dann die möglichen Sanierungsschritte nach einer bestimmten Reihenfolge auf. Und diese Reihenfolge können Sie im individuellen Sanierungsfahrplan dann auch ablesen. Da steht die sinnvollste Maßnahme dann an erster Stelle. Also die verschiedenen Möglichkeiten werden in so einem individuellen Sanierungsfahrplan deutlich mit einer größeren Tiefe durchdacht, als es bei einer normalen Energieberatung vielleicht der Fall ist. Und darüber hinaus soll zumindest in der Theorie der individuelle Sanierungsfahrplan auch noch die individuellen Bedürfnisse darüber hinaus berücksichtigen. Eben hatten wir über den Schallschutz gesprochen. Mhm. Das kann bei einer Sanierung aber auch der Barriereabbau sein, ne, der dann vielleicht in einem vollzogen werden kann und sonstige Dinge. Und als drittes ist natürlich noch beim individuellen Sanierungsfahrplan nicht zu vergessen, dass er die Fördermittelquote für Sanierungen ein wenig erhöht um 5 Prozentpunkte.
Mhm. Und da sind wir beim Thema Finanzierung, Frau von Möller. Das sind ja oft ziemlich große Beträge, die da auf die Wohneigentümergemeinschaft zukommen. Wie wird das finanziert?
Also das Erste, was man sich anschaut, sind die Rücklagen, die man hat in aller Regel in der Wohnungseigentümergemeinschaften. Leider muss man feststellen, dass diese Rücklagen häufig nicht ausreichend sind. Und deswegen können wir wirklich nur jeder Wohnungseigentümergemeinschaft nochmal ans Herz legen, dass sie sich einen lang- und mittelfristigen Erhaltungs-, Sanierungs- und Finanzierungsplan erstellen lassen. Das geht nochmal deutlich über diesen ISFP hinaus, weil es umfasst nicht nur die energetische Sanierung, sondern auch die Frage, wann muss ich grundsätzlich die Heizung austauschen, wann muss ich das Dach neu machen, sodass ich weiß, was kommen an Kosten auf mich in den nächsten 10, 20, 30 Jahren zu, sodass ich weiß, wie hoch diese Rücklage sein muss. Und wenn ich das habe und das mache, dann stehe ich natürlich finanziell ganz gut da. Für uns gehört dieser Plan auch zur ordnungsgemäßen Verwaltung. Das sehen die Verwalter im Grunde genommen auch so. Die Verwalter aber sagen oft, die Eigentümer wollen das nicht. Die Eigentümer sagen, die Verwalter wollen das nicht. Wir wünschen uns deswegen, dass das ins Gesetz kommt, um nicht zu sagen, wir machen im Moment gerade Lobbyarbeit mit Blick darauf, dass es ins Gesetz kommt, dass das jede WEG für sich auch erstellen muss. So, ich habe eben die Rücklagen dann, die ich nehmen kann. Wenn das nicht ausreichend ist, dann kommt man ganz schnell zur Sonderumlage. Und da hat man dann das Problem, dass es in aller Regel Eigentümer gibt, die Sonderumlage ohne Probleme leisten können und andere, die es einfach nicht können. Und dann stellt sich die Frage, was kann man tun? Dann kann jeder Einzelne sich überlegen, ob er vielleicht einen Kredit aufnehmen kann. Und was es auch interessant ist, aus meiner Sicht, ist, dass die ganze WEG einen Kredit aufnehmen kann. Also einen sogenannten WEG-Kredit. Da gibt es ein paar Banken, die darauf spezialisiert sind. Da nimmt die Eigentümergemeinschaft als solche diesen Kredit auf, müssen sich nicht alle dran beteiligen, sondern nur die, die den Bedarf haben. Und das ist für manche auch attraktiv, selbst wenn sie das Geld haben, weil sie vielleicht das Geld dann irgendwo anders angelegt haben, das weiter dort liegen lassen können und dann eben diesen WEG-Kredit aufgenommen haben. Und wenn man die Wohnung verkauft, verkauft man den quasi mit diesem Kredit zusammen. Die Raten werden über das Hausgeld bezahlt. Mhm. Ist also eine relativ einfache Gestaltung, hat sich aber noch nicht so durchgesetzt, aber das sind Möglichkeiten. Man muss ganz ehrlich sagen, dass es manchmal auch so hohe Kosten sind, die auf einen zukommen, dass dann Leute auch gezwungen sind, aus den Wohnungen auszuziehen. Das ist natürlich schrecklich und deswegen halten wir das so für so unglaublich wichtig, dass man eben ganz frühzeitig diesen Erhaltungs-, Sanierungs- und Finanzierungsplan hat.
Ja, wir haben einen Hörer zugeschaltet, Herr Krehwinkel. Guten Morgen.
Ja, guten Morgen.
Herr Krehwinkel, Sie haben eine Tochter, die in einer Wohneigentümergemeinschaft wohnt. Was ist das Problem?
Das Problem ist, dass es drei Eigentümer sind und die zwei anderen blockieren alles. Also die zahlen auch keine Instandhaltungsrücklage. Das heißt, da ist überhaupt nichts da und Sanierung und so weiter kommt nicht in Frage. Die wollen also, die leben praktisch auf Kante. Wenn da irgendwas passiert, ist alles zu spät. Aber in Sanierung nichts, null, gar nicht. Wollen sie nicht. Und die Frage ist, die zweite Frage, was kann man da machen? Und drittens, wie ist eine Innendämmung? Lohnt sich das, wenn meine Tochter sagt, okay, dann absehbar passiert nichts, wir dämmen von innen.
Welche? Das Haus, hatten Sie schon gesagt, ist von 1930, ne?
Ja, also älter auf jeden Fall. Mhm. So 100 Pro kann ich jetzt nicht sagen, aber nicht nach dem Krieg.
Ja, aber noch einfach verglast und...
Die Verglasung ist schon wahrscheinlich irgend schon mal ausgetauscht worden. Mhm. Also das ist, für Doppelfenster ist schon okay alles, ne? Aber Altfassadendämmung nicht und das Dach wahrscheinlich auch nicht.
Ja, danke für Ihre Fragen. Wir versuchen das hier mal ein bisschen zu klären. Frau von Möller, das spricht ja schon ein bisschen das Problem an. Es werden keine Rücklagen gebildet. Man kann aber im Moment auch noch keine Wohneigentümergemeinschaft verpflichten, Rücklagen zu bilden, oder?
Nein, also die Wohnungseigentümergemeinschaft, die kann beschließen, dass keine Rücklagen gebildet werden müssen, wobei eigentlich sieht das Gesetz vor, dass Rücklagen gebildet werden. Aber so eine Konstellation, so eine Dreierkonstellation ist enorm schwierig und eine Chance kann sein, dass man einen Verwalter hat, der das moderiert und auflöst. Aber ich weiß auch, dass es wahnsinnig schwer ist, eine Verwaltung zu finden, die so eine schwierige Wohnungseigentümergemeinschaft übernehmen möchte und auch so eine kleine, weil für Verwalter ist die Arbeit gleich groß, ob das jetzt eine ganz große Wohnungseigentümergemeinschaft mit 100 Einheiten ist oder eine nur mit 3 Einheiten. Und natürlich verdient man an der großen deutlich mehr. Deswegen sind viele kleine Eigentümergemeinschaften dann auch in der Selbstverwaltung, also verwalten sich selber. Das ist ganz schwer, sowas aufzulösen. Vielleicht könnte man überlegen, ob man eine Moderation findet, dass man nochmal einen neuen Ansatzpunkt findet, um sich besser miteinander absprechen zu können. Aber im Grunde genommen müsste man sowas klären, bevor man eine Immobilie kauft oder eine Wohnung kauft, dass man sich genau anschaut, mit wem bin ich da eigentlich zusammen, was ist überhaupt beschlossen worden. Also man sieht ja, wenn man eine Wohnung kauft, schon sind überhaupt Rücklagen angelegt worden. Mhm. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, dass man das macht.
Ja. In angespannten Gebieten wie Berlin, Hamburg, Köln, Frankfurt und so weiter, Stuttgart, da nimmt man natürlich das, was auf dem Markt ist. Ne? Und da ist man etwas eingeschränkter in seiner Wahl, glaube ich. Jetzt hatten Sie, Herr Krehwinkel, ja auch noch die Innendämmung angesprochen. Herr Handwerk, welche Möglichkeiten habe ich denn da, wenn die anderen Eigentümer nicht mitspielen, in meiner Wohnung selber zu dämmen?
Grundsätzlich ist es so, dass die Innendämmung als Alternative zur Außendämmung nicht ganz so wirksam ist, aber auch durchaus sinnvoll und sich auch nach einigen Jahren amortisiert, ne, um das mal vorwegzunehmen. Bei der Innendämmung gibt es verschiedene Dinge zu beachten, die das Ganze ein bisschen schwieriger machen, auch physikalisch, um sich da vor Tauwasser zu wappnen. Und ich muss natürlich auch bedenken, dass ich da ein bisschen Wohnraum verliere. Deswegen gehört eine sorgfältige Planung zur Innendämmung dazu. Und ich muss mir genau anschauen, welche Flächen ich da dämme und ob ich vielleicht Probleme mit Wärmebrücken bekomme und so. Und deswegen ist es zu empfehlen, dass eine Fachperson da ein Auge drauf wirft, auf die konkrete Situation und die bauliche Beschaffenheit des Gebäudes.
Aber es kann durchaus sinnvoll sein. Nachfragen. Was ist eine Wärmebrücke?
Eine Wärmebrücke ist eine Stelle in der Außenhaut des Gebäudes, durch welche mehr Wärme durchfließt, als es eigentlich soll. Ne? Eine Schwachstelle, eine Lücke, durch die Wärme abfließen kann. Das kann entweder eine Gebäudeecke sein, das kann auch ein Materialwechsel sein, wenn ich beispielsweise eine Deckenplatte aus Beton durch die Außenmauer durchlaufen lasse, dann fließt über diese Deckenplatte besonders viel Wärme wie durch so eine Kühlrippe nach außen. Mhm. Also da gibt es die verschiedensten Möglichkeiten, auf die geachtet werden sollte.
Aber bei der Innendämmung geht es vor allem um die Fassade, also die
Außenwände. Die Außenwände dämme ich von innen. Das kann ich machen. Wird auch häufig gemacht von Fachbetrieben. Also das durchführen zu können, ist jetzt erstmal baulich nicht das Problem. Mhm. Ne? Im klassischen Fall muss ich mich da enorm vor Tauwasser wappnen mit der sogenannten Dampfsperre. Das ist eine dichte Folie, die ich dann innen noch davor bringe. Mhm. Weil es halt in solchen Fällen erstmal ungünstig ist, wenn die Dämmung direkt im Innenraum als vorderste Schicht liegt. Mhm. Ich kann das heutzutage aber eliminieren, dieses Problem, indem ich ein Dämmmaterial wähle, was keine Dampfsperre braucht, weil es einfach so viel Feuchtigkeit aufsaugen kann und dann wieder abgibt, dass ich keine Schimmelprobleme an dieser Stelle bekomme. Mhm. Wie es jetzt mit der baulichen Veränderung aussieht, die ich ja mit so einer Innendämmung vornehme, da wäre vielleicht die Frau von Möller die Ansprechpartnerin, die diese Frage beantworten könnte.
Ja, bauliche Veränderungen in den eigenen 4 Wänden, sind die genehmigt?
Solange ich nicht Gemeinschaftseigentum damit betreffe, also wenn ich zum Beispiel eine tragende Wand versetzen möchte, dann brauche ich einen Beschluss, aber ansonsten natürlich nicht. Mhm. Deswegen, oder wenn ich eben, wie, was ich vorhin gesagt habe, wenn ich an den Fensterrahmen gehe, ja, den anbohre, dann brauche ich dafür auch einen Beschluss. Ich wollte vielleicht noch mal ganz gerne kurz was sagen in dem Fall mit dieser Rücklagenbildung. Also ich würde raten, das Thema Rücklagenbildung auf die Tagesordnung für die nächste Eigentümerversammlung zu bringen. Dann wird es darüber einen Beschluss geben. Wenn der Beschluss so ist, dass die beiden anderen ablehnen, eine Rücklagenbildung zu beginnen, dann würde ich den Beschluss anfechten. Und dann kann man sich vor Gericht dann austauschen. Ist nicht schön, aber mir fällt im Moment eigentlich nichts anderes dazu ein.
Mhm. Herr Krehwinkel, haben wir Ihre Probleme etwas lösungsorientiert für Sie behandelt?
Ja, gut. Das mit dem Anfechten, das habe ich auch schon recherchiert. Das ist ja zur ordnungsgemäßen Verwaltung gehört, eine Rücklage anzulegen. Und das, da kann man gegen klagen, wenn die das nicht machen. Ne?
Ja.
Okay, nee, alles gut sonst.
Vielen Dank für Ihre Anregung. Wir haben eine weitere Hörerin, Frau Ruhrberg. Da geht es, glaube ich, um die Frage, die haben wir noch gar nicht besprochen, wie man die Heizung vielleicht austauscht. Guten Morgen, Frau Ruhrberg.
Guten Morgen.
Erzählen Sie mal, was haben Sie für eine Heizung?
Wir haben in einem Altbau von 1903 alle Gasetagenheizungen. Und da gibt es, ich kann die Begriffe jetzt gerade nicht abrufen, es gibt verschiedene Gasetagenheizungen, die also dem Energiegesetz etwas entgegenkommen. Aber wir hatten zufällig gestern Abend unsere Eigentümerversammlung und da war eben auch die Frage, was machen wir langfristig in unserem Haus? Welche vernünftigen Heizungen wählen wir? Und dann noch die andere Frage von wegen der Klimaanlage an der Außenseite des Hauses, was also auch etwas umstritten ist.
Ja, dann deklinieren wir das hier mal durch. Das geht ja einmal auch um die Frage, welche Heizung und auch nach den Fördermitteln. Gasetage, Herr Handwerk, nehme ich mal an, ist jetzt nicht so, wenn man auch auf den Klimaschutz schaut, wahrscheinlich nicht das erste Mittel der Wahl. Wenn jetzt, Sie schütteln schon den Kopf, wenn jetzt getauscht werden soll, was würden Sie empfehlen?
Bei Etagenheizung fallen mir spontan zwei Möglichkeiten ein. Die eine ist, das, was Sie gerade ansprechen, wieder zu einer Gasetagenheizung zu greifen, weil das in wohnungseigenen Heizungen einfach ein bisschen schwierig ist, da auf andere Techniken zu setzen. Aber es gibt als zweite Alternative halt auch kleine Wärmepumpen für die einzelnen Wohnungen. Mhm. Ne? Es gibt quasi Etagenwärmepumpen, wenn man so möchte. Mhm. Und gegen solche Modelle könnte man eine Gasetagenheizung heutzutage austauschen. Das gerade in der Diskussion befindliche Gebäudemodernisierungsgesetz beschreibt ja bei den Gasheizungen, dass das alles machbar ist, weil wir in Zukunft dann mit grünen Brennstoffen heizen. Das hat die Hörerin vielleicht auch angesprochen. Bei der Gesetzeskonformität der verschiedenen Heizungen. Diese Maßnahme eröffnet das Gesetz, aber die wird enorm kritisch gesehen, auch von uns. Nicht allein wegen des Preises der Biobrennstoffe, sondern
auch, die Frage, ob überhaupt so
auch
viel
wegen
da
der
ist.
Verfügbarkeit.
Ja,
ganz genau.
Mhm.
Und deswegen sollte die Eigentümergemeinschaft, mit der wir gerade sprechen, vielleicht mal darüber nachdenken, ob wohnungseigene kleine Wärmepumpen als Austauschobjekte in Frage kommen.
Haben Sie eine ungefähre Vorstellung, wie viel teurer oder günstiger das wird finanziell?
Das ist aus der Ferne einigermaßen schwierig zu beurteilen, weil ich die Preise jetzt nicht kenne. So wie ich das verstanden habe, ist das Gebäude nicht ganz so gut saniert. Baujahr 1903. Mhm. So eine Wärmepumpe arbeitet natürlich, das wissen die meisten Menschen, umso effizienter, je besser das Gebäude halt energetisch dasteht. Ne? Mhm. Aber auch in Altbauten ist heutzutage mittlerweile eine Wärmepumpe arbeitsfähig. Langer Rede, kurzer Sinn. Wenn ich jetzt Gaspreis, der derzeit bei 15 Cent liegt ungefähr, ich weiß nicht, ob es nach den Schwierigkeiten im Nahen Osten dann wieder ein bisschen runtergeht, liegt, dann würde ich die Kilowattstunde über eine strombetriebene Wärmepumpe etwas günstiger bekommen.
Mhm.
Na, das ist schon in den allermeisten Fällen so.
Ja, Frau von Möller, die Fördermaßnahmen für solche Sanierungen beim Heizungstausch sind ja auch ja, eine Möglichkeit, das attraktiver zu gestalten, wobei die ja jetzt auch gerade wieder aktuell überarbeitet werden. Aber wenn Sie trotzdem mal so einen groben Überblick uns verschaffen können, wo bekomme ich Fördergelder her, für welche Maßnahmen?
Also bisher war es so, dass man über die KfW Fördergelder bekommen hat. Dort musste man die beantragen. Da gab es einmal eine Grundförderung in Höhe von 30%. Dann gab es zusätzlich nochmal 5% für besonders effiziente Wärmepumpen. Dann gab es nochmal 20% für einen sogenannten Geschwindigkeitsbonus, wenn man ganz frühzeitig bestimmte alte fossilen Heizungen ausgetauscht hat. Und dann kam individuell für jeden Wohnungseigentümer nochmal obendrauf ein 30%, wenn man ein sehr niedriges oder ein niedriges Haushaltseinkommen hatte von bis zu 40.000 Euro. In Summe konnte man aber nicht mehr als 70% der förderfähigen Kosten bekommen. Das ändert sich gerade. Man kann auch jetzt aktuell keine Anträge mehr stellen.
Seit gestern Nacht ist die still, die Seite,
genau,
ne, auf der KfW.
Genau, wer schon was beantragt hat, das wird weiter bearbeitet. Aber jetzt kommt es zu Veränderungen. Die sind auch noch nicht ganz bekannt. Ich weiß nur, dass die Förderhöchstsumme wohl 28.000 Euro sein sollen und dass bei dem Thema des Einkommensbonus sehr viel individueller geschaut wird. Das wird irgendwie abgestuft und wohl, man möglicherweise auch an den Geschwindigkeitsbonus und den Effizienzbonus nochmal gehen wird.
Mhm. Sprechen wir über Kredite oder auch über richtige Zuschüsse?
Beim Heizungstausch war es bisher so, dass die KfW an der Stelle einen Zuschuss vorgesehen hat. Mhm. Ob das so bleiben wird, ist noch nicht ganz klar. Es ist anzunehmen. In den verschiedenen Absichtserklärungen der Politik hieß es ja auch immer, dass das Fördersystem weitestgehend erhalten bleiben soll. Und bei dem System spielt es eine ganz immense Rolle, ob ein Kredit oder ein Zuschuss angeboten wird.
Absolut, ja.
Auch für die Nehmer der Fördermittel vor allen Dingen.
Natürlich.
Dort sind zu Unrecht, muss man sagen, die bisherigen Kredite beispielsweise relativ unbeliebt, weil die Menschen nicht das Gefühl haben möchten, sich zu verschulden. Mhm. Wenn man sich aber die Randbedingungen eines solchen KfW-Kredits anschaut und auch den sogenannten Tilgungszuschuss, der da gewährleistet wird, ansieht und das durchrechnet, stellt man fest, dass das in nicht wenigen Fällen sogar ein Plusgeschäft nach vielen Jahren ist.
Mhm. Ja. Frau von Möller, diese Veränderungen in der Förderdynamik, so möchte ich es mal nennen, ist das ein schwieriges Signal, gerade für Menschen, die überlegen, jetzt gerade umzustellen?
Auf jeden Fall. Aber es ist natürlich schon schwierig, nachdem das Gebäudeenergiegesetz ja geändert werden soll. Das war ja schon Wahlkampfversprechen. Jetzt soll es das Gebäudemodernisierungsgesetz werden. Und da sind wirklich einige Veränderungen ja jetzt geplant. Das sollte ja ursprünglich verabschiedet werden, spätestens heute. Ist jetzt nochmal verschoben worden auf den September. Aber das macht es unglaublich schwer, überhaupt irgendeine Entscheidung treffen zu können. Und bei den Gasetagenheizungen war ja nach dem bisherigen oder ist nach dem Gebäudeenergiegesetz, das im Moment ja auch noch gilt, so, dass eigentlich der Gesetzgeber wollte, dass eine zentrale Heizung eingebaut wird. Mhm. Das wird jetzt eben mit nach dem Gebäudemodernisierungsgesetz, so wie es im Moment noch geplant ist, gelockert, sodass ich eben auch wieder doch auf der Etage eine Heizung einbauen kann. Konnte ich vorher auch, da musste ich ja bestimmte Beschlüsse fassen. Jetzt ist es jedenfalls einfacher. Aber diese Unsicherheiten, diese Unklarheiten, das ist für alle wahnsinnig schwer. Also ich glaube, wer im Moment keine Heizung austauschen muss, der tauscht sie auch nicht aus. Ich halte es für unglaublich wichtig, dass man sich Gedanken macht, so wie jetzt auch in dieser WEG, dass man sich überlegt, was für Möglichkeiten gibt es. Glücklicherweise ist es so, dass es auch rasante technologische Entwicklungen gibt. Also das, was Sie eben angesprochen haben mit der Wärmepumpe für Etagen, das ist ja auch relativ neu. Und da wird es sicherlich, glaube ich, relativ schnell auch noch weitere technologische Verbesserungen geben. Insofern kann man eigentlich fast nur anraten, im Moment abzuwarten, sich zu informieren und ein bisschen abzuwarten.
Frau Rohrberg, Sie hatten aber neben der Wärmepumpe oder der Gasetage auch noch eine Klimaanlage angesprochen. Vielleicht muss man da ja nicht warten. Eine Klimaanlage, vielleicht so eine Splitanlage, die zieht ja eine bauliche Veränderung mit sich. Sie nicken gerade, Frau von Möller. Also was muss ich beachten, wenn es bei mir zu heiß wird und ich brauche eine Klimaanlage in der Wohnung?
Ich muss das Thema auf die Tagesordnung meiner Eigentümerversammlung bringen. Jetzt in dem Fall weiß ich nicht, ob da vielleicht schon was besprochen worden ist. Ansonsten muss ich tatsächlich wahrscheinlich wieder ein Jahr warten, bis ich das dann in der Eigentümerversammlung diskutieren kann. Und wenn man so eine Spitanlage einbauen möchte, braucht man eben die einfache Mehrheit, die dafür stimmt, selbst wenn man dann natürlich selber die Kosten dafür trägt. Auch da ist es so, dass das natürlich verweigert werden kann, aber eben nicht ohne sachlichen Grund. Es gibt auch ein BGH-Urteil, da wurde schon zugestimmt zu einer, zum Einbau einer Splittanlage und dann wurde es im Nachhinein angefochten, weil man Sorge davor hat, dass zu laut sein könnte. Und das ist nicht durchgegangen. Aber natürlich, idealerweise spricht man sich schon vorher ab. Also ich würde jetzt die Zeit nutzen, mit den anderen Eigentümern sprechen, sodass man dann auch mit einer sicheren Mehrheit in die neue Eigentümerversammlung dann geht. Und vielleicht hat man den einen oder anderen, der auch dann so ein Gerät haben möchte. Und dann kann natürlich die WEG Vorgaben machen, wie das aussehen muss, wie die Lautstärke sein kann und so weiter.
Frau Ruhrberg, wir danken für die Inspiration. Jetzt kommen hier schon die Nachrichten und wir hoffen, wir haben Ihnen ein paar Anregungen gegeben.
Vielen Dank.
Gerne.
Ja.
Zur dritten Runde Sanieren für alle begrüßt Sie ganz herzlich Britta Fecke. Wir haben uns gerade noch unterhalten über Klimaanlagen, die sicherlich immer relevanter werden im Zuge des Klimawandels hier in Deutschland. Die nächste Hitzewelle steht bevor. Herr Handwerk, was gibt es denn da für Modelle? Hat sich da eine Entwicklung schon vollzogen? Wir haben ja gerade über die Wärmepumpe gesprochen, wo Sie sagten, es ist da schon einiges mehr möglich als noch vor einigen Jahren. Hat sich auch die Klimaanlage weiterentwickelt?
Die hat sich parallel dazu auch weiterentwickelt, weil ja die Klimaanlage nichts anderes ist als eine Wärmepumpe, technisch. Mhm. Sie läuft halt nur rückwärts, vereinfacht gesprochen. Und wir hatten eben schon über die sogenannten Split-Geräte gesprochen. Das sind bei Klimaanlagen die effizientesten Modelle, weil ich das Gerät heißt Split-Gerät, weil ich es in eine Außeneinheit, in eine Inneneinheit gesplittet habe. Und damit habe ich thermisch auch die heiße Seite von der kühlen Seite getrennt. Ne? Deswegen sind diese Varianten die effektivsten.
Das sind so die, die Ventilatoren, die man draußen an der Fassade hat.
Die man in Mehrfamilienhäusern häufig sieht, wo man so einen Ventilator auf der Außenseite hat. Und auf der Innenseite in den Wohnungen hat man so an der Decke so Lüftungsgeräte hängen.
Wie man sie auch aus Hotels kennt.
Die man aus Hotels kennt, genau. Man kann dann halt auch an eine Außeneinheit, sag ich mal, mehrere Inneneinheiten anschließen. Man könnte dann vielleicht auf einer Etage oder vielleicht sogar für ein ganzes Haus nur eine Außeneinheit verwenden, aber dann 10 oder 12 verschiedene Inneneinheiten im Gebäude verteilen. Das ist natürlich mit einem hohen baulichen Aufwand verbunden, weil ich natürlich die Geräte alle mit Leitungen verbinden muss und die Leitungen dann auch durch die Wände und Decken bohren muss. Die Alternative, um das mal kurz anzureißen, ist ja seit geraumer Zeit das sogenannte Monoblock-Gerät, die auch für viele Mieterinnen und Mieter derzeit interessant sind und die man auch im Handel einfach kaufen kann. Diese verschiebbaren Kisten, die so groß sind wie ein Kühlschrank und mit der man halt seine Wohnung mobil kühlen kann. Man kennt das vielleicht aus Bildern oder aus eigener Erfahrung, bei denen dann halt ein Schlauch durchs Fenster geführt wird. Die sind aber natürlich aus verschiedenen Gründen deutlich weniger effektiv und auch natürlich lauter im Innenraum.
Und auch mehr Stromverbrauch?
Der Stromverbrauch ist im Vergleich zur Leistung natürlich auch deutlich höher, klar.
Hat sich denn beim Stromverbrauch bei diesen Split-Geräten auch was entwickelt? Sind die inzwischen relativ günstig im Stromverbrauch?
Ich würde es nicht relativ günstig nennen, aber sie sind besser geworden. Im Zuge der technologischen Entwicklung der Wärmepumpe, die ja enorm beliebt und auch enorm wichtig ist für unsere Energiewende, ist natürlich auch eine technologische Entwicklung der Klimageräte mit einhergegangen. Deswegen sind diese auch in den letzten Jahren ein bisschen besser geworden.
Auch günstiger?
Das ist mir nicht bekannt, dass sie günstiger geworden sind, nein.
Sie hatten es ja gerade schon angesprochen, die bauliche Veränderung, die damit einhergeht. Ich muss ja irgendwie diesen Ventilator anschließen. Das heißt, ich brauche ein Loch in der Wand, Frau von Möller, oder? Dann ist schon wieder eine Abstimmung gefragt, oder?
Genau, ich brauche einen positiven Beschluss dafür. Ich brauche eine einfache Mehrheit, die zustimmt, dass ich dieses Gerät bauen kann auf meine eigenen Kosten.
Während wir hier gesprochen haben, hat Thomas Meinert mit dem Telefonteam die Hörer- und Hörerinnen-Fragen gesammelt. Und auch da ging es, Thomas, um
Klimaanlage, ja. Wenn man jetzt eine Anlage hat, wo man ein Splitgerät außen anbringt, dann ist das sichtbar. Dann muss man das natürlich genehmigt bekommen von der Gemeinschaft. Wenn man jetzt ein Gerät hat, was man innen aufstellt und nur einen Abluftschlauch durch die Wand montiert. Und das könnte man ja mit einem Gitter und farblich angepasst zur Fassade machen. Darf man das oder ist das auch schon eine bauliche Veränderung?
Das ist auch ein Eingriff in die Bausubstanz, in die Außenwand, die Gemeinschaftseigentum ist, und auch dafür braucht man einen Beschluss.
Da kann man also nichts machen. Man kann sich dann nur helfen mit dem angekippten Fenster und das etwas abdichten.
Genau, oder eben das Thema auf die Eigentümerversammlung bringen und dann schauen, dass man den positiven Beschluss bekommt.
Die PV-Anlage, also steht für Photovoltaik, wenn die angebracht wird auf einem Haus kleinerer Eigentümergemeinschaft unter 10 Eigentümer, wie verhält es sich dann mit der rechtlichen Situation? Die Anlage wird von der Gemeinschaft gekauft und auch von der Gemeinschaft gemeinschaftlich genutzt, vielleicht auch für Strom, für Klimaanlagen. Wie sieht es aus mit solchen Photovoltaikanlagen?
Also eine gemeinschaftliche Nutzung einer Photovoltaikanlage ist in der Theorie durchaus sinnvoll und auch in der Praxis, wenn es umgesetzt wird. Es ist natürlich eine feine Sache, gerade für den Strom von Klimaanlagen, um bei dem Thema zu bleiben. Allerdings ist es in den Details des Betriebs dann halt ein bisschen komplizierter. Sie müssen den Strom im Haus verteilen und den dann natürlich auch messen, wie viele Kilowattstunden jeder verbraucht und entsprechend vielleicht auch abrechnen, je nachdem, wie es läuft, ne? Und dazu brauchen Sie unter Umständen, je nachdem, welches Modell Sie wählen, erstmal eigene Zähler. Und dann müssen Sie das Ganze halt messtechnisch erfassen. Und Sie brauchen eine Person oder eine Person, die das Ganze dann halt auch betreut oder abrechnet. Und da ist in der WG dann häufig die Frage, wer das macht bei solchen sogenannten Mieterstrommodellen.
Also insofern ist das Thema dann komplex, selbst wenn sich alle darüber einig sind. Was auch nicht ganz einfach ist, wenn nur ein Teil der Eigentümer das möchte, dann braucht man eben ja auch wieder dann natürlich die Beschlüsse. Dann ist die Frage, wer beteiligt sich alles an den Kosten? Und wie ist das, wenn jemand im Nachhinein noch mit dazukommen möchte? Das sind alles Themen, die auch nicht so ganz einfach sind.
Schwierig. Und eine Zusatzfrage, wenn eine PV-Anlage auf dem Dach ist, schräg, dann ist ja darunter Schatten. Wirkt sich das dann auch etwas besser auf die heiße Dachgeschosswohnung aus, weil da mehr Schatten ist?
Ganz klar, ja. Das ist eine Verschattung, wie auch von Bäumen oder Nachbargebäuden, die sich derart auswirkt.
Kurze Zwischenfrage, weil wir haben diesen Faktor noch gar nicht besprochen. Was kann denn eine Fassadenbegrünung, weil das ist ja auch eine Form von Verschattung?
Eine Fassadenbegrünung verschattet die Fassade, wie gerade schon angesprochen, und ist entsprechend auch wirksam, so wie man sich das vorstellt. Und ist natürlich auch fürs Klima am Haus eine feine Sache. Sie wirkt sich zusätzlich auf das Klima im Vorgarten oder im Garten, je nachdem, wo sie sich befindet, dann auch positiv aus, weil das Mauerwerk nicht so unangenehm abstrahlt seine Wärme. Das sind so die beiden Effekte, die eine Fassadenbegrünung hinsichtlich Hitzeschutz liefern kann.
Hat die Fassade, die Art der Fassade auch einen Einfluss darauf? Oder andersrum, es gibt ja auch immer Bedenken, dass dann die Pflanzenwurzeln in die Fassade reingehen. Bei einer Klinkerfassade vielleicht nicht, aber bei einer anderen. Welche Fassaden sind geeignet und welche nicht?
Es sind eigentlich alle Fassaden geeignet. Die Frage ist, ob ich die richtigen Pflanzen wähle und diese auch richtig positioniere. Bei der Fassadenbegrünung gibt es grundsätzlich zwei verschiedene Modelle. Das eine ist die Bepflanzung wirklich am Boden und dass die Pflanzen dann an der Fassade hochranken. Und die zweite Möglichkeit ist, an der Fassade halt Bottiche oder Blumenkübel, vereinfacht gesprochen, regelmäßig zu verteilen und die Pflanzen dann einzeln auf der Fassade anzupflanzen. Ne? Und die Fachpersonen, die sowas planen, die wissen dann auch die richtigen Pflanzen auszuwählen, die sich dann halt nicht durch die Fassade bohren, sondern nur an ihr entlang wachsen. Und da gibt es dann durchaus Möglichkeiten.
Und die in den Kübeln, können die vertrocknen? Müssen die bewässert werden?
Die müssen bewässert werden, ja.
Wir haben einen Hörer zugeschaltet, Herr Schmidt. Sie haben eine Frage zur Gasetagenheizung, wenn ich das richtig sehe.
Ja, ich habe eine Gasetagenheizung in der Wohnungseigentümergemeinschaft. Und da geht es halt auch darum, ich habe das vorhin mitgehört, Sie haben gesagt, das könnte man durch eine Wärmepumpe ersetzen, durch eine Etagenwärmepumpe. Mhm. Ich sage, das geht überhaupt nicht, weil Sie haben ja das Problem, Sie benutzen die Gasetagenheizung meistens als Durchlauferhitzer, um zu baden und zu duschen. Und das können Sie mit der Etagenwärmepumpe auf keinen Fall machen. Da bräuchten Sie einen Ausgleichsbehälter, einen Vorratsbehälter. Also das ist von der Investition überhaupt nicht darstellbar. Wenn Sie eine alte Gasetagenheizung haben, dann ist es im Moment die einzige Möglichkeit, wirklich wieder eine Gasetagenheizung zu nehmen. Weil wie wollen Sie das warme Wasser machen? Indem Sie dann wieder zum Beispiel einen Elektroboiler anschließen, was in vielen alten Häusern gar nicht geht, wegen der Elektroverteilung. Also ich würde sagen, Gasetagenwärmepumpe, das funktioniert überhaupt nicht.
Ich gebe die Frage mal weiter oder Ihre Position an Herrn Handwerk.
Ja.
Ja, vielen Dank für die Frage und ich muss sagen, dass Sie vollkommen recht haben. Über das Thema Warmwasser haben wir an der Stelle nicht gesprochen und das ist natürlich wichtig. Ja. Wenn ich eine wohnungseigene Wärmepumpe als Heizung installiere, habe ich das Problem Warmwasser noch nicht gelöst.
Genau, das war mein Punkt.
Genau, da haben Sie recht. Tut mir leid, dass ich das eben vergessen habe.
Was ist denn mit Photothermie? Wie wäre denn Photothermie auf dem Dach?
Ja, ich meine, Solarthermie, das geht auch nicht, weil, wie gesagt...
Im Winter.
Die Solarthermie in der Eigentümergemeinschaft, Gasetagenheizung heißt ja auch, sie haben nur ein lokales Warmwassernetz in der Wohnung. Das heißt, sie haben einen Kaltwasseranschluss und das Warmwasser läuft alles als Durchlauferhitzer durch die Gasetagenheizung.
Ja.
Und wenn Sie das jetzt rausnehmen gegen so eine Etagenwärmepumpe, dann haben Sie ein Riesenproblem. Dann haben Sie nämlich kein Warmwasser mehr. Dann müssten Sie wieder einen Elektroboiler einbauen und haben wieder die zusätzlichen Stromkosten. Das macht überhaupt keinen Sinn. Also da macht es wirklich nur Sinn, eine effiziente neue Gasetagenheizung einzubauen. Das einzige Problem, was natürlich in der Zukunft auch noch auftreten kann, bis 2035 wollen viele Stadtwerke die Versorgung mit Erdgas abstellen. Und dafür gibt es noch keine Lösung. Das auch noch am Rande.
Sie sprechen schon das Richtige, die naheliegendste Lösung an. Das ist der sogenannte Durchlauferhitzer. Der elektrische Durchlauferhitzer kann dann als Warmwasseroption dienen.
Ja.
Und zumindest wenn das Stromnetz stark genug ist, sind diese Geräte tatsächlich besser als ihr Ruf.
Ja.
Sie haben zwar relativ hohe Stromkosten in den paar Sekunden, in denen sie das Wasser erzeugen, aber diese Geräte haben auch kaum thermische Verluste im Gegensatz zu einem Vorratsbehälter des Warmwassers. Ne? Von daher ist diese Lösung gar nicht so schlecht. Wenn Sie jetzt in Ihrem Gebäude Probleme mit der Elektroverteilung haben und sagen, die Stromstärke ist da überhaupt nicht gewährleistet in den einzelnen Wohnungen, dann ist das eigentlich ein grundsätzliches Problem, weil Sie ja wahrscheinlich auch Elektroherde oder so betreiben möchten. Ich kenne jetzt aber Ihr Gebäude nicht. Und dann stehen Sie natürlich wirklich vor Schwierigkeiten, um Ihr Warmwasser zu erzeugen.
Herr Schmidt, ich danke Ihnen sehr für die Anregung.
Gerne.
Das war ein sehr guter Hinweis. Weiterhin einen schönen Tag Ihnen.
Wünsche ich Ihnen auch. Vielen Dank
danke
für die
sehr.
Zuschaltung. Danke.
Gerne.
Ciao, ciao.
Ciao. Tschüss. Thomas Meinert, was waren weitere Hörerfragen?
Ja, einige Reaktionen kamen auch noch das, was wir in der ersten halben Stunde schon besprochen haben, die Fenster. Da hieß es, Fenster sind Gemeinschaftseigentum. Ja, sagen viele. Aber wenn ich selber auf meine Kosten ein Fenster auswechsel, was genauso aussieht wie alle anderen Fenstern, dann darf ich das. Oder das ist gängige Praxis in manchen Gemeinschaftseigentümerversammlungen. Aber eigentlich müsste es auch extra genehmigt werden, oder?
Also eigentlich ja. Jetzt weiß ich nicht, was dort vielleicht vereinbart worden ist, dass das möglicherweise man... Also grundsätzlich ja so das Gemeinschaftseigentum, da müssen sich auch alle an den Kosten beteiligen, je nachdem, was man für einen Beschluss gefasst hat. Man kann aber eben auch vereinbaren, dass jeder dann, wenn er seine Fenster austauscht, selber die Kosten dafür trägt. Möglicherweise hat man damals mitbeschlossen schon, dass das jeder auch tun darf, wenn es dann so aussieht wie vorher, das kann sein. Aber irgendwann mal muss das beschlossen worden sein.
Ist das Zauberwort dann Teilungserklärung oder was steckt dahinter?
Es kann auch was in der Teilungserklärung stehen, aber es kann eben auch sein, dass Beschlüsse gefasst worden sind oder Vereinbarungen getroffen worden sind. Insofern ist es auch wichtig, dass man diese Beschlusssammlung kennt. Mhm. Gerade auch, wenn man jetzt neu eine Wohnung sich kauft, dass man da weiß, was auf einen zukommt.
Mhm. Uwe Schneider schreibt in einer E-Mail, unsere Eigentümergemeinschaft behauptet, dass die Fenster im Dachgeschoss, die schräg eingebaut sind, also in der Dachdämmung, dass die zum Sondereigentum gehören und nicht zum Gemeinschaftseigentum. Das scheint doch etwas seltsam, oder?
Das kann ich mir nicht vorstellen.
Das wird es also
nicht. Es ist Gemeinschaftseigentum, auch wenn das oben im Dach ist.
Gut, es gibt die Frage, es sind viele hohe Kosten, Fassade, Dach, Dämmung, das muss die Gemeinschaft tragen und wenn einer es nicht tragen kann, dann haftet die Gemeinschaft. Deshalb die Frage, kann man auch mit der halben Dämmung, also mit dem halben Dach oder mit einer Fassade von vieren anfangen? Macht das Sinn?
Man kann das technisch machen, das ist jetzt kein Problem, aber es hat in den wenigsten Fällen Sinn, denn Sie haben ja bei so einer Maßnahme viele Kosten, die Sie dann ein zweites Mal aufwenden müssten, wenn Sie den Rest dann auch noch sanieren würden.
Wie zum Beispiel
ein Gerüst aufstellen, ja, oder so. Ne? Wenn ich diesen großen Aufwand betreibe und dann das, was ich leicht sanieren kann, dann nicht vollständig aufwerte, dann tue ich mir keinen Gefallen im Kosten-Nutzen-Verhältnis.
Und eine Förderung wird es dann wahrscheinlich auch nicht geben.
Doch, eine Förderung gibt es auch dann.
Auch wenn man weniger macht.
Ja.
Vielleicht nochmal kleiner juristischer Hinweis. Ich brauche zwar, um so eine bauliche Veränderung zu beschließen, nur eine einfache Mehrheit. Wenn aber alle die Kosten tragen sollen, dann brauche ich eine sogenannte doppelt qualifizierte Mehrheit. Das heißt, mehr als 2/3 der abgegebenen Stimmen und mehr als die Hälfte aller Miteigentumsanteile. Das ist wichtig zu wissen, denn ansonsten beschließt man mit einfacher Mehrheit beispielsweise eine Fassadensanierung und da müssen nur die zahlen, die dem zugestimmt haben. Deswegen muss man schauen, dass man die Beschlüsse so aufbaut, dass man im Grunde genommen sagt, man möchte die baulich verändern, nur dann, wenn sich auch alle an den Kosten beteiligen und da ist eben die Hürde höher.
Wir hatten ja ganz kurz vorhin auch schon über Fördermaßnahmen gesprochen. Die KfW, die Kreditanstalt für Wiederaufbau, wurde genannt. Gibt es noch irgendwelche anderen Töpfe oder gibt es noch irgendwelche anderen Seiten, wo ich schauen kann nach Fördermaßnahmen?
Es gibt ganz viele Fördermaßnahmen, teilweise auch städtische Fördermaßnahmen oder landspezifische. Da verändert sich auch sehr, sehr viel. Das ist gar nicht einfach zu wissen, was es da alles gibt. Und wir haben ja auch eben gesprochen, die Förderung für die Heizung ändert sich gerade. Also insofern sollte man unbedingt einen Spezialisten dazu fragen. Das können Energieberater sein, aber es kann wahrscheinlich auch die Verbraucherzentrale sein.
Die Verbraucherzentrale bietet ja Energieberatungen an und es ist richtig, zu einer guten Energieberatung gehört auch eine Aufklärung über die Fördermittelsituation und da kann ich auch nur zustimmen, die ändert sich ständig und es ist unheimlich schwierig, den Überblick da zu behalten. Mhm. KfW und auch das BAFA sind auf der Bundesebene die Fördermittelgeber, die jeder kennt und der Hinweis von Frau von Möller war sehr wichtig, dass auch die Bundesländer und sogar einzelne Kommunen Fördermittel anbieten, die dann ja noch on top kommen. Mhm. Ne, man kann die dann kumulieren. Und bevor man Geld verschenkt, sollte man sich an der Stelle unbedingt informieren.
Mhm. Ja, und das ist teilweise auch deswegen wichtig, wenn man seine Wohnung vermietet. Man möchte dann eine Mieterhöhung gegenüber dem Mieter durchsetzen aufgrund einer Sanierung. Dann muss in aller Regel da auch eine Förderung dabei sein. Ah. Also deswegen auch da ganz wichtig, dass man die Förderung in Anspruch nimmt. Mhm.
Wir haben einen Sanierungsplan vorliegen. Danach sollen zuerst die Gasetagenheizungen gegen eine Wärmepumpe oder Fernwärme ausgetauscht werden und in der zweiten Stufe dann die Dämmung des gesamten Gebäudes. Ist das der richtige Weg oder ist es nicht genau falsch rum?
Herr Handwerk.
Im Normalfall ist es die falsche Reihenfolge. Das ist ja die alte Regel, die auch fast immer richtig ist, zuerst die Gebäudehülle optimieren, zumindest so, wie es sinnvoll ist, und sich dann um die Heizung kümmern. Das ist unterm Strich dann effektiver. Und gerade bei der genannten Wärmepumpe hat das natürlich erhebliche Auswirkungen auf die Effizienz des Geräts und dann auch auf die Heizkosten. Ne? Wenn Sie aber gerade von einem Sanierungsplan sprechen, könnte das der sogenannte individuelle Sanierungsfahrplan sein, wo die Maßnahmen ja eben in eine sinnvolle Reihenfolge gebracht werden. Es ist nicht auszuschließen, dass in Einzelfällen der Heizungstausch an erster Stelle steht. Das kann schon sein. Bisschen verwundert bin ich über die Aussage, dass die Optionen im Raum stehen, Fernwärme oder Wärmepumpe. Normalerweise ist der Fernwärmeanschluss die bessere Option, zumindest wenn es um zentrale Heizungslösungen geht. Aber das kann ich jetzt aus der Ferne nicht beurteilen.
Eine ganz kleine Frage zu den Rollläden. Wenn man die von außen runterlässt, um mehr Schatten zu haben, soll man sie dann ganz runterlassen? Staut sich dann nicht dahinter die Hitze? Das heißt, andersrum, soll man nicht einen kleinen Spalt der Rollläden offen lassen?
Nein, man sollte die Rollläden ganz runterlassen. Je besser die Fläche abgeschottet ist gegen die Strahlung, nicht nur direkt, sondern auch die sogenannte Diffusstrahlung, desto wirksamer ist es auch gegen die Hitze.
Und eine Außenrolllade ist immer sehr viel besser, als wenn ich nur innen einen Hitzeschutz anbringe, oder?
Genau. Mhm. Aber auch der Hitzeschutz innen ist auch wirksam. Das sollte man nicht außer Acht lassen als Option.
Mhm. Kann man sich auch behelfen, Pappe zuschneiden und ins Fenster klemmen oder mit Duschvorhangstangen einen dicken Stoff davor hängen. Ist sowas möglich oder gibt es dann auch schon Ärger mit der Eigentümergemeinschaft?
Naja, bei der Pappe an den Fenstern, das verändert natürlich das Bild von außen etwas, aber letzten Endes würde ich jedenfalls mal schauen, dass ich mir helfe, gerade in diesen extrem heißen Tagen. Denn es gab ja jetzt auch wirklich die Fälle, dass die Leute in ihren Wohnungen kollabiert sind. Und ich glaube, da kann man doch schon schauen, dass man irgendwie Rücksicht aufeinander nimmt und für diese Zeit dann solche Behelfslösungen auch akzeptiert, die andere da suchen. Und man wird die Pappe ja auch wieder runternehmen, sobald es wieder kühler wird. Das ist was anderes, als wenn man das Fenster beklebt.
Aber Sie hatten ja so eine Folie auch angesprochen. Das ist ja vielleicht die etwas elegantere Methode, als die Pappe vors Fenster zu kleben, oder?
Ja, aber die Folie wird natürlich wahrscheinlich dann länger da bleiben. Mhm. Und je nachdem, wie stark die von außen sichtbar ist, könnte man wieder dazu kommen, dass es doch eine bauliche Veränderung ist. Mhm. Aber vielleicht muss man sich da einfach mal erkundigen, was es da auch an Möglichkeiten gibt. Mhm.
Eine Hörerin beschreibt, dass sie immer alles schön verschattet und zumacht. Das hilft auch. Aber sie hat den Eindruck, wenn sie dann abends aufmacht, um zu lüften, dass dann die heiße Betonplatte, die vom Balkon aus groß kommt und die sich tagsüber natürlich auch sehr aufheizt, wenn die Sonne den ganzen Tag auf den Balkon scheint, dass dann die Wärme wieder zurückstrahlt. Sie nicken, Herr Handwerk, das
kann
ist
durchaus,
so.
Ja, das kann durchaus sein, was je nachdem, wie die bauliche Situation ist. Ja, wohl oder übel, wenn man jetzt konsequent gegen die Hitze arbeitet, lässt man die Fenster weiterhin zu, bis zu einer späteren Stunde. Na, das ist dann so ein bisschen ausprobieren angesagt.
Die Markise hatten wir auch schon angesprochen. Wenn die Markise den Balkon beschattet, dann wird sich auch die Betonplatte wahrscheinlich nicht so aufheizen.
Das kann sein, ja. Je nachdem, wie die bauliche Situation vor Ort ist, ist das möglich, dass die Markise auch an der Stelle hilft. Wenn es jetzt eine Betonplatte ist, die vertikal liegt, ist es natürlich wieder anders. Aber
Blumenkästen wären vielleicht noch eine Lösung, aber die Markise, darf ich die einfach so anbringen, fest am Balkon?
Wenn es eine fest installierte Markise ist, brauche ich wieder einen Beschluss, aber es gibt solche Klemmmarkisen, die kann ich anbringen.
Letzte Frage vielleicht noch.
Ja, kann es sein, dass es eine Wärmedämmung gibt, die gut Wärme dämmt im Winter, aber gegen Kälte nicht, oder andersrum, die gut gegen Kälte dämmt, aber im wärmenden Fall nicht so gut wirkt? Oder spielt das eigentlich keine Rolle?
Nein, das ist ausgeschlossen. Die Dämmwirkung ist sowohl im Sommerfall als auch im Winterfall der ausschlaggebende Punkt. Und je besser der Stoff technisch ist, desto besser ist er auch in beiden Fällen. Da gibt es keine Unterschiede.
Und die Wärmedämmung, ein Hörer berichtete, dass man auf die Diffusion, also die Feuchtigkeitsdurchlässigkeit der Wärmedämmung sehr achten sollte.
Das ist in vielen Fällen der Fall, je nachdem wie in welcher Anwendung. Wir haben eben über die Innendämmung gesprochen, da spielt das eine große Rolle. Bei der Fassadendämmung ist das auch von einer gewissen Bedeutung, damit die Dämmung nicht feucht wird. Das kann passieren, weil der sogenannte Taupunkt dann in der Dämmung liegt im Winterfall und das Wasser in der Dämmung auskondensiert. Kann man nicht hundertprozentig verhindern, aber es muss halt gewährleistet sein, dass es wieder verdunsten kann aus der Dämmung heraus. Und das ist die sogenannte Diffusionsfähigkeit. Aber bei einer Fassadendämmung, die wirklich von Profis angefertigt wird, ist es so, dass die Materialien genau aufeinander abgestimmt sind.
Und mit diesem letzten Tipp neigt sich unsere Sendezeit dem Ende zu. Ganz herzlichen Dank an Christian Handwerk, Referent für energetisches Bauen und Bauphysik von der Verbraucherzentrale NRW, zum Schluss noch gehört, und an Sandra von Möller, Vorständin von Wohnen im Eigentum, dem bundesweiten Verbraucherschutzverband für private Immobilieneigentümer. Hier im Deutschlandfunk geht es gleich weiter mit der Sendung Umwelt und Verbraucher. Und eigentlich auch mit unserem Thema. Denn die Frage ist, ist es jetzt sozialer? Die neue Förderung für den Heizungstausch ist dann eines der Themen. Britta Fecke sagt an dieser Stelle aber erstmal Tschüss und auf Wiedersehen. Danke fürs Zuhören.